Ich liebe das, aus Büchern rauszugehen und zu denken, was habe ich jetzt hier gerade eigentlich erlebt? Und vielleicht brauche ich Jahre oder Jahrzehnte vielleicht, dass mir eine partikuläre Situation aus diesem Text zurück in mein Leben kommt, ne? Umso heftiger ist es dann auch, wenn man sich so erinnert, oder? Was habe ich da eigentlich? Das habe ich doch irgendwann mal gelesen, das habe ich doch schon mal gesehen.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Der Schriftsteller und Textadmin Marius Goldhorn war bereits mein Gast. Vor 5 Jahren, als sein Softcover-Roman Park im Surkamp Verlag erschien. Ich weiß nicht mehr, ob der folgende Satz hinten auf dem Buch stand oder im Text. Ich kann ihn gerade nicht finden, aber den Satz habe ich mir gemerkt. Sie sahen Systeme stürzen, sie gingen in den Park. Sein 2025 bei Kiepenheuer und Witsch erschienener neuer Roman, Die Prozesse, führt uns wieder in ein unsicheres Europa. Wahrscheinlich werde ich mir auch dieses Mal wieder zumindest einen Satz aus dem Buch merken und so schön, dass wir ein weiteres Mal auch über einzelne Sätze gesprochen haben. Der Roman Die Prozesse spielt in der nahen Zukunft, zunächst in Brüssel. Nach dem Bekanntwerden schrecklicher Gräueltaten in libyschen Lagern und während des Gedenkens an die koloniale Gewaltgeschichte Belgiens kommt es dort zu einem Aufstand. Das ungleiche Paar, T., der Ich-Erzähler, und Esra, sein reicher Freund, bewerten diesen anarchistischen Moment, der sich in einer kleinen Kommune verstetigt, sehr unterschiedlich. Mit dieser Doppelbewegung steigen wir in den dichten Text ein, der große Themen wie Auslöschung und Archivierung, Verbergen und Entblößung, aber auch ganz konkret den Ortswechsel von der Stadt aufs Land durchspielt. Wir begleiten die beiden nach Ligurien. Auch hier gibt es keine Idylle, keinen Frieden und keine Rückzugsmöglichkeit. Im Klappentext wird Die Prozesse als ein Roman von rätselhafter Klarheit beworben. Und vielleicht würde ich diesen Satz auf anderen Büchern als Klappentextquatsch abtun, aber hier stimmt er wirklich. Das trifft auch auf die von Marius Goldhorn mitgebrachten Lieblingstexte von Clarice Lispector und Gertrude Stein zu. In diesem Gespräch habe ich ein bisschen besser verstanden, warum das Nichtverstehen so viel Spaß machen kann, warum das Lesen nicht immer zweck- und bedeutungsgebunden sein sollte. Und auch über Marius Goldhorns Interesse für die sogenannte Hochmoderne, insbesondere für Schriftstellerinnen der Zwischenkriegszeit. Ihre Schriften und Texte, die uns vielleicht nicht nur die Moderne, sondern auch unsere Gegenwart und den gegenwärtigen Faschismus verständlicher machen. Wir sprechen über das Notieren, Abschreiben und Überschreiben, über Figuren als Container für Ideen, über Gegenwärtigkeit, die Oberfläche der Sprache und Verdopplungen. Außerdem über Krisenmindsets, Kriegszeiten und wie man darin Güte und Gnade bewahrt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Marius Goldhorn.
Hallo.
Hi. Du bist zum zweiten Mal hier.
Das stimmt. Ich war vor 2020 war ich hier.
Das ist schon, es fühlt sich an wie eine ganz andere Welt, oder?
Das stimmt, ja.
Hab ich heute gedacht.
Es ist ein bisschen vielleicht wie die Rückkehr zur alten Welt, ich weiß es nicht.
Stimmt. Ich habe es mir auch nochmal angehört, unser Gespräch. Ich klinge total aufgeregt. Ich glaube, es war kurz nach dem ersten Lockdown oder so.
Mhm.
Das war irgendwie so eine kurze Zeit der Freiheit.
Mhm. Ja, ich kann mir das aus Scham mich selbst nicht anhören, aber ich habe es in guter Erinnerung.
5 Jahre sind vergangen,
ja.
Und da ist der nächste Text.
Mhm.
Und der heißt Die Prozesse,
mhm,
und ist diesmal bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ich dachte, es passt auch ganz gut dazu, dass wir uns jetzt nochmal sehen,
mhm,
dass in deinem Roman die Zahl 2 oder Doppelung irgendwie eine große Rolle spielt.
Mhm.
Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an, um die Zuhörenden so ein bisschen einzuführen. Erzählt wird er aus der aus der Sicht von T.
Mhm.
Und T ist zusammen mit Ezra.
Mhm.
Ezra hat aber auch noch eine Internet-Persona, mhm, und die heißt Deborn.
Mhm.
Und es geht am Anfang ziemlich viel darum, dass Deborn einerseits lange Zeit wusste niemand, wer das ist. Und es gibt so eine Szene ganz am Anfang, wo er irgendwie enttarnt wird und man ahnt irgendwie, dass daraus sich auch bestimmte Teile der Handlung motivieren.
Mhm.
Und wir haben es hier mit zwei unterschiedlichen Blicken auf die Welt zu tun.
Mhm.
Was ganz interessant ist, dieses Paar, es geht auch viel um diese Paarbeziehung und das Paar ist aber schon von vornherein irgendwie, sie ziehen zwar gerade zusammen, aber man hat den Eindruck, da ist schon was, mhm, am Ende.
Mhm.
Vielleicht kannst du selbst ein bisschen erzählen, wie sozusagen diese Zweierkonstellation, wie das dein Schreiben, oder war das ganz am Anfang schon da, als du den Roman begonnen hast? Oder?
Also mein ursprünglicher Wunsch war eigentlich immer, so einen Roman zu schreiben, wo aus der Stadt aufs Land gezogen wird. Das fand ich irgendwie so ein Genre, sag ich mal, das fand ich irgendwie sehr interessant. Und dann stand für mich beim Schreiben, ich muss dazu sagen, ich schreibe viel mehr, als dann in den Büchern drin ist.
Wie viel mehr?
Das 3-4-fache auf jeden Fall, würde ich sagen. Und da stand eben irgendwie für mich immer im Raum, wer zieht eigentlich aus der, wie viele Leute, wie viele Menschen, welche verschiedenen Positionen, sage ich mal, erleben überhaupt diese Verschiebung von der Stadt aufs Land. Das war so ein bisschen so eine Grundfrage, die für mich immer den Plot vorgegeben hat. Wie viele Leute schaffe ich es eigentlich zu entrücken aus der bekannten Stadtumgebung? Und die Figuren bei meinem ersten Roman, aber auch bei den anderen Texten, die ich schreibe, habe ich immer gespürt, dass die Figuren eben einen, eigentlich so Container sind und daran gemessen, wie wird dieser eine Datencontainer von der einen Umgebung in die andere gezogen. So habe ich das eigentlich nur geplottet. Das war eigentlich das, was alles dazukommt, welche Stadt, welches Land, mit welchen Containern. Das sind dann eigentlich Schritte, die ich sozusagen in diesem vielen Schreiben selbst für mich rausfinde. Welche Äquivalenzen, welche Diskontinuitäten sind überhaupt möglich so zu erzählen. Und die beiden sind in gewisser Hinsicht sehr widerstrebend mit ihren, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, mit ihren Rucksäcken, den sie mit sich rumtragen. Die Sachen, die da drin stecken, die passen nicht so richtig zueinander.
Und du hast dich dann dafür entschieden, dass sie in einer Art nahen Zukunft, aber schon so,
mhm,
dystopischen,
yeah,
Zukunft mit ihren beiden unterschiedlichen Weltzugängen, oder wie wollen wir das nennen, unterwegs,
ja,
sind?
Ich habe mir nicht sehr viele Gedanken über die Zukunft gemacht dabei eigentlich. Das hatte eine Notwendigkeit, erzählerische Notwendigkeit, dadurch, dass in dem Buch gibt es wie eine simulierte Welt. Und ich wollte eben, dass in dieser simulierten Welt tatsächlich eine größere Form von Autonomie herrscht, als vielleicht in den letzten 5 Jahren oder gerade im Moment noch möglich ist. Ich liebe Science Fiction. Ich habe Science Fiction immer geliebt. Aber das sind viel mehr erzählerische Fragen, die mich da interessieren, als jetzt sozusagen wirklich diese Zukunftsperspektiven.
Was für erzählerische Fragen?
Die erzählerische Frage eigentlich dahingehend, dass die Figuren eben so Ideenfiguren sind. Ich habe das irgendwann verstanden, dass das ein ganz gegenwärtiges Verhältnis zu Psychologie ist, die in Science-Fiction-Romanen sehr früh auftaucht, in dem die Leute nicht so reduziert werden auf ihre Weltverhältnisse oder Verhältnisse zu anderen Personen und Beziehungen und was sie vielleicht für Triebe irgendwie haben, sondern dass sie viel stärker unter der gesehen werden, in was für, mit was für Daten sind die belegt und mit was für Daten tragen die, was für Referenzen, mit was für Referenzen sehen die sich, und dann bekommen diese, dann in einem ersten Schritt von Science Fiction, wenn ich jetzt zum Beispiel an Philip K. Dick oder auch Ursula K. Le Guin oder sowas denke, dann im ersten Moment hat man das Gefühl, die sind ein bisschen leer. Aber wenn man mit denen so mitgeht und diese Welten akzeptiert, dann bekommen die irgendwie so eine, für mich eine große Tiefe dadurch, dass sie sozusagen vielleicht nicht so sehr psychologisiert werden und mehr sozusagen Teil dieser Welt sind, Teil der Fiktion sind. Und ich habe mir auf jeden Fall total verboten, über Kafka zu reden, und ich werde es auch nicht machen, aber der führt halt schon auch die Figuren so ein, so, die sind so viel Text und Welt und in Welt des Textes und so wenig Mensch, sag ich mal. Und das hat der, glaube ich, das schon entdeckt. Und dann ist es auch natürlich, dass die ganzen Science-Fiction-Autoren natürlich irgendwie das Gefühl haben, Kafka sei ein Science-Fiction-Autor.
Was hast du für Lieblingstexte mitgebracht?
Ja, also ich habe jetzt an die Zuhörer gedacht. Deswegen dachte ich, dass diese eine leider sehr etwas schwer zugänglich, also schwer, dass man da schwer rankommt. Ein Text von Gertrude Stein in How Writing is Written heißt dieser Band. Das hat überhaupt gar keine deutsche Edition erfahren.
Gibt's
ich verstehe,
nicht,
ich verstehe
ne?
das gar
ja,
nicht.
Habe ich auch versucht herauszufinden, aber ich habe auch nichts gefunden.
Also da ist auf jeden Fall noch viel möglich, weil ich glaube auch Gertrude Steins Art zu schreiben eigentlich schon eine sehr gut ins Deutsche übertragbare Sprache ist. Da ist ein Text drin in diesem How Writing is Written. Und ich habe natürlich einfach, für mich ist, ich bin halt total in diesem, also diesem, in diesem Kriegs, Mindset, einfach, was heißt Mindset, einfach diese Wahrheit des Krieges, und deswegen kommen mir auch die Weltkriegstexte gerade im Moment so normal vor zu lesen, sage ich mal.
Aber auch weil das was mit den Prozessen zu tun hat, oder?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber das könnte ich dann, das kann ich gleich ja, vielleicht noch
gern,
sagen. Aber
gern.
Aber ich dachte nur, ich wollte unbedingt diesen Text. Und dort ist Gertrude Stein mit ihrer Freundin auf dem Land, und das ist eben so ein Text, wo auch die aus der Stadt aufs Land gehen und eigentlich mit so einem total städtischen Mindset das Land wahrnehmen müssen, wo sie wegen der herannahenden deutschen Truppen fliehen müssen. Und das ist insofern für meinen Text immer so ein Anknüpfungspunkt gewesen, weil es natürlich eine Sprache der und eine literarische Sprache im Umgang mit der Natur gibt. Das ist so strange hier in diesem Text, finde ich, in dem Gertrude Stein plötzlich dazu gezwungen ist, über so Motoren, Autos auf dem Land, Benzin, Landstraßen, solche Sachen zu sprechen, und sie macht es aber natürlich trotzdem immer noch mit dieser total konkreten, für mich eher im städtischen beheimatenden Sprache irgendwie.
Ja,
und dieser Text, den kannte ich halt, und da dachte ich halt immer so, ja, das ist der Text, zu dem ich halt hinkommen will, wenn meine Protagonisten aus der Stadt raus sind. Die Sprache behalten, aber eben plötzlich Wiesen, Nachthimmel, ich weiß ja nicht, was da so drin steht, ne? Aber,
ja. Ah, verstehe, das ist total interessant. Also der Text heißt The Winner Loses, A Picture of Occupied France, und wurde schon 1940 in einer im Atlantic Monthly veröffentlicht.
Ja. Ja, es ist total interessant, weil der Text halt hat eben auch diese Dimension, dass an diesem Dorf und dem wie sie da ankommen, wie sie da kurz leben. Also der Text ist nur 20, 30 Seiten lang. Eigentlich wirklich den Krieg in dem Moment total aufzeichnet. Eine Art der Projektion in meinem Roman in die nahe Zukunft ist eben auch, dass auch so ein ländlicher Ort, wie wobei meine beiden Protagonisten hinkommen, eigentlich gezeichnet ist von diesem zivilisatorischen Krieg sozusagen. Nichts ist, jeder Grashalm steht unter Angriff der Zerstörung, sag ich mal. Und das ist in diesem Text auch so, finde ich.
Um das den Zuhörenden zu erklären, deine Protagonisten fliehen sozusagen aus einem immer chaotischer werdenden Brüssel nach Ligurien. Und aber auch dort ist keinesfalls ländliche Idylle angesagt.
Ja, genau, das ist diese Idylle-Frage, ja genau, ja.
Da sind die Verhältnisse vielleicht sogar noch härter.
Mhm.
Also wir befinden uns da in Ligurien. Es brennt, es gibt Wasserknappheit, es gibt Denguefieber.
Ja.
Es gibt vor allem Townships von ausgebeuteten, versklavten Migranten, die als Sündenbock für alles, was passiert,
herhalten müssen. Natürlich sind manche Sachen schon auch über bestimmte Grenzen geführt in meinem Text, aber zum Beispiel diese Sachen sind eben gar keine Science-Fiction in meinem Buch, sondern die sind halt sozusagen, das sind einfach nur Verhältnisse der Gegenwart, von denen ich das Bedürfnis habe, sie halt in irgendeiner Art und Weise aufzuzeichnen, ne? Und Gertrude Steins Text ist natürlich hängt ganz stark in dieser Situation, und mein Text macht schon ein paar Verschiebungen auf, aber das sind keine Sachen, die ich mir ausdenke. Das muss man schon dazu sagen. Insofern.
Deswegen hast du dich am Anfang auch gegen dystopischen Roman gewehrt, als ich das gesagt habe. Seitdem,
ja,
oder?
Ja, zumindest was. Der Begriff Dystopie wird irgendwie, erhält eine gewisse Leere in dem Moment, wo eigentlich die Dystopie der Gegenwartszustand ist. Es wird dann schwierig, das zu greifen, in dem Moment, wo es tatsächlich so verheerend ist, wie es ist. Ich hatte auch so Gespräche oder schon auch Lesungen, wo die Leute mir auch gesagt haben, dass das auch ein utopisches Element hat, mein Buch, und gar nicht so dystopisch ist, wenn man in einem gewissen Krisenmindset schon angekommen ist, nimmt man das vielleicht gar nicht mehr so wahr. Ne?
Vielleicht können wir mal eine Stelle aus dem Text von Gertrude Stein lesen.
Ja, vielleicht. Das ist jetzt auf Englisch, ne?
Ja. Ja, es gibt ihn nicht auf Deutsch. Also ich habe ihn auch nicht gefunden.
Vielleicht ist es, glaube ich, sehr schwierig zu einfach einzusteigen. Soll ich mal den Anfang vorlesen?
Ja, ja.
Dann weiß man ungefähr, wo man ist. Und vielleicht merkt man das so ein ganz bisschen in meinem Text an, dass ich versuche auch immer wieder in so einen Gertrude Stein-Satz Art hineinzukommen. Manchmal ist sie sehr abstrakt und sehr weit weg, und die Sprache hat eine große Distanz zu unserem Sprechen oder sowas, aber sie hat halt irgendwie so ein Bewusstsein für Sätze. Und ja.
Und ist es nicht auch so, also ich habe wieder viel darüber nachgedacht, über Gertrude Stein, weil es fasziniert mich, aber ich verstehe es nicht richtig. Und ist es nicht so, dass es dann, also von dem ganz Abstrakten geht es ja dann ins ganz Konkrete. Ja, oder? Also, und auch wenn es so, also ich weiß nicht, ich muss eigentlich immer lachen, wenn ich das lese, obwohl es ganz oft ja auch so echte Unverschämtheiten sind, also auch in diesem Text. Das
ja.
Sind wirklich, also, oder? So, also ich irgendwie kann ich es nicht fassen, was sie da überhaupt macht.
Ja, und ich habe mir auch, also weil unter anderem die Verdopplung in meinem Roman auch eine Verdopplung dieser 1930er Jahre immer wieder ist, also bestimmte Protagonisten dieser Zeit haben ihre Verdoppelungen in meinem Roman. Und ich bin auch erstaunt darüber, und das war mir im Allgemeinen irgendwie wichtig nachzuvollziehen, wie schräg die drauf gewesen sind und wie schräg die alle drauf gewesen sind, auch natürlich, weil die Zeit so bitter gewesen ist.
Weil die zwei Kriege.
Ja, weil die den ersten Krieg und dann völlig irr, dann da 15, 20 Jahre. Also bei Gertrude Stein ist da hier hinten in diesem Buch ist noch ein Text drin, oder ist der in dem anderen Teil? Da schreibt die über die Atombombe. Also da sind wirklich Sachen, da ist es ist wirklich ein. Also die sind so schräg drauf alle, die sind so schrill und die sind so überwältigt von der Zeit, dass die heute, und deswegen glaube ich auch, dass man da so viel dran lernen kann, wenn man diese Texte liest, so ein, irgendwie die sind so verrückt, wirklich alle, aber in ihrer Verrücktheit haben sie so wenig Güte, die sind so hart alle und hart zueinander und diese Pariser Leftbank der 20er Jahre und was man weiß, wenn ich habe das mal irgendwie gelesen, dass dann die Surrealisten eigentlich wie so eine Gruppe existiert haben, die einfach nur aus Gossip existiert haben. Das ist wirklich so Gossip Girl. Alle reden und wer ist der Verräter, und das ist sozusagen dieses Dauerspiel und und wie weit kommt man von diesem Zynismus weg und wie weit ragt man, wenn man von diesem Zynismus wegkommt, in so eine totale Zerstörung von allem rein, weil das sozusagen wie so eine einzige Rettung ist, die sich da oft anzeigt, dass halt alles vorbei ist, weil man sich gar nicht mehr richtig vorstellen kann, was das überhaupt bringen soll. Und auch mit Gertrude Stein, ich finde die extrem gut als Autorin, aber da sind immer wieder Sachen drin, wo ich denke, du bist so, so hart mit allen, ne? Und so hart mit deinem Umfeld und
auch alles, was man über sie lesen kann, ne?
Es ist schrecklich. Und dass eben man die Empathie aufbringt mit solchen, diese Leute nicht nur als maximal unsympathisch zu markieren, sondern denen halt einfach auch diese Güte oder diese Gnade ihrer Zeit zu geben, ne? Und das ist sowas, was auch so ein Layer ist, den ich so erlebe, weil natürlich so Kriegszeiten die Leute hart machen. Ich meine, ich fühle mich ja geehrt, dass ich im gleichen Podcast wie Klaus Teweleit sitzen kann. Das ist ja sein Lebensthema eigentlich, ne? Dass du dich und ich, jeder spürt es dieser Gegenwart an. Ne?
Ja, total. Während ich hier sitze, denke ich dann wieder anders über dein Buch nach. Ja, verstehe.
Mal gucken, wie das ist. Man kann ja mal gucken. Wenn es gut ist, lassen wir es hier drin. Wenn es komisch ist, schneiden wir es raus.
Ja, lies mal den Anfang, damit man das...
We were spending the afternoon with our friends, Madame Pierlot and the Dagus, in September 39, when France declared war on Germany. England had done it first. They all were upset but hopeful, but I was terribly frightened. I had been so sure there was not going to be a war, and here it was war, and I made quite a scene. I said, they shouldn't, and they were very sweet, and I apologized and said I was sorry, but it was awful, and they comforted me, the French, who had so much at stake, and I had nothing at stake comparatively. Well, that was a Sunday. And then there was another Sunday, and we were at Bayonne again that Sunday, and Russia came into the war, and Poland was smashed, and I did not care about Poland, but it did frighten me about France. Oh dear, that was another Sunday. And then we settled down to a really wonderful winter. We did not know that we were going to stay all winter. There is no way of heating this stone house except by open fires. And we were in the mountains, there is a great deal of snow, and it is cold. But gradually we stayed. We had some coal enough for the kitchen stove, and one great fire that we we more or less kept burning day and night, and there is always plenty of wood here as we are in wooded mountains, so gradually we stayed the winter. The only break was a 48-hour run to Paris to get our winter clothing and arrange our affairs, and then we were back for the winter. Auch hier ist die Erzählsituation so seltsam gedoppelt, wie sie aus der Vergangenheit in ihre Gegenwart kommt. Und das glaube ich, dass die eine sehr gute Notiererin gewesen ist und jemand, der sehr gut darin war, mit ihren Notizen zu verfahren. Und wenn man das ernst nimmt, und das ist mir aber auch erst mit dem Roman aufgefallen, wenn man das ernst nimmt, dass man aus Notizen raus schreibt, so wie ich auch schreibe, so wie ich auch Park geschrieben habe, wo das eigentlich fast keine Rolle spielt, wenn man das macht, egal wie weit man sich in einen fiktionalen Raum reinbegibt schreibend, ist das ein Doppelblick auf die Situation, weil du immer deine Notiz hast, die Situation, in der die Notiz gemacht wurde, automatisch wieder neu betrachtest.
Und du legst das auch offen.
Genau, ich leg das offen. Das ist aber ein Verfahren, was Gertrude Stein oder andere Autoren dieser High Modernity mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit eigentlich betreiben. Da sieht man schon, dass wir auch ein bisschen weniger verstehen, was Text ist. Ich habe das Bedürfnis von mir aus, das offen zu legen, weil es dann sozusagen, man sieht seine eigene Vergangenheit in seinen Notizen. Vielleicht ist es auch zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dadurch, dass wir mit den iPhones oder mit den Smartphones so eh immer so parallel sind, aber also wir sind irgendwie durch die Archivierung unserer selbst durchgegangen und dann muss man vielleicht nochmal die Art und Weise zu der eigenen Notiz nochmal ein bisschen zeigen. Dass mein Protagonist das macht, liegt auch, und dass er das überhaupt nur offenlegen kann, liegt aber auch viel an der Tatsache, dass er kein Schriftsteller ist. Also er erklärt sich auch so ein bisschen diese Situation, was man mit den Notizen macht.
Stimmt, er ist eigentlich 3D-Animant.
Der ist eigentlich, weil ich irgendwie dieses Gefühl hatte, diese 20er, 30er Zeit, die waren alle irgendwie eigentlich bildende Künstler. Das habe ich immer so gedacht, die waren eigentlich alle, das Schreiben war nur sowas, was als so Situation nebenher gelaufen ist. Und die Texte sind unglaublich, die produziert haben. Und es liegt vielleicht auch daran, dass die alle noch was anderes gemacht haben. Und deswegen hatte ich irgendwie das Bedürfnis, dass der so eine Art Künstler ist, obwohl er sich nicht als Künstler bezeichnet, aber
er ist 3D-Designer.
Er stellt 3D-Objekte her, ja.
Und er schickt sich seine Notizen
selbst, ja.
Selbst. Also er tut so, als würde er chatten eigentlich, oder? Habe ich das richtig gelesen?
Ja.
Also zumindest, wenn
halt
andere
so notiert,
dabei sind.
Genau, wie man halt so notiert. Er merkt, glaube ich, nachher, dass es viel einfacher ist, das einfach so als Chat oder E-Mail an sich selbst aussehen zu lassen, weil es dann eine Tätigkeit ist, die niemandem auffällt. Das mache ich aber genauso. Das ist einfach, glaube ich, die Art und Weise, wie man jetzt ein Notizbuch gut führen kann. Mein Notizbuch funktioniert schon immer, schon seit bestimmt 10 Jahren, denke ich mal so, dass ich mir selbst E-Mails schicke mit den Notizen und die dann zu Hause am Computer in meinem E-Mail-Postfach sozusagen in die jeweiligen in die jeweiligen Textdokumente halt dann einfüge.
Ja, ich dachte, du hättest nochmal so ein vorgeschaltetes System.
Nee, genau, dann sind diese Textwust, sind diese riesigen Dokumente und deswegen bin ich halt auch überhaupt kein Schriftsteller in dem Sinne der wobei ich mir auch oft wünsche, dass ich dahin komme, dass ich das aneinander chronologisch, so wie das Buch ist, chronologisch der Zeit oder chronologisch des Lesens schreibe, sondern ich habe immer massenhaft an Text unter mir.
Aber wie organisierst du den dann?
Wie organisiere ich das?
Verschlagwortest du oder wie?
Nee, ich das ist auf jeden Fall ein sehr, auch sehr viel intuitives Verfahren. Aber es ist eben einfach immer die Situation, dass wenn ich irgendwie nicht weiß, was jetzt genau los ist, habe ich immer Tausende, Zehntausende von Zeichen unter mir, die ich irgendwie nach oben ziehen kann. Ja, ich bin echt so ein bisschen eigentlich mehr so wie so ein Admin vom Text.
Das ist schön.
Ja. Aber manchmal denke ich irgendwie so daran, dass ich einfach nur schreibe, so wie so ein richtiger Romanautor, dass ich das einfach nur so schreibe, die Figuren sehe, aber irgendwie bin ich das irgendwie nicht. Ich muss mich nur so schämen, die ich gerade so erkennen kann, was überhaupt. Aber ist auch beim Lesen so. Ich lese, ich sehe keine Bilder jetzt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich auch sowas, was warum ich dann wegen mir Lispector oder Gertrude Stein, warum das so meine Autoren sind, weil die irgendwie so Sätze oder so die Oberfläche der Sprache so ein viel gibt.
Ja, ja. Wo der Plot auch vollkommen unerheblich ist.
Wo der Plot vollkommen unerheblich ist und wo, ich habe das mal von T.S. Eliot gelesen über Dante, also hier Göttliche Komödie. Und das fand ich schon sehr interessant und das ist in gewisser Hinsicht irgendwie echt ein anderer Traum, der mein Traum geworden ist. Wenn so viele bekannte Chiffren, Namen, Zeichen in einem Text auftauchen, kommt man an eine Grenze, wo man gar nicht mehr die Sprache sprechen muss. Und so erkennt so Eliot bei diesem Dante Inferno, was halt voll geballert ist mit Namen, Zeichen und so weiter, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man das, obwohl man kein Italienisch kann, eigentlich lesen kann, weil man sozusagen diese ganzen Figuren, Namen und für unsere Zeit wären das dann vielleicht auch Marken oder solche Sachen, die Texte so voll damit sind, dass man das einfach lesen kann. Und das sind so Sprachoberflächen, die finde ich total interessant, ja.
Aber geht es dann nahezu um so eine Entleerung des Textes?
Ja.
Also, das habe ich mich auch bei Lispector, die du ja auch mitgebracht ja. hast, gefragt. Vielleicht können wir sogar schon.
Wir können auch darüber.
Wir sind heute ein bisschen wild, aber.
Ja, ich weiß es nicht, aber die sind auch gar nicht in meiner Wahrnehmung, nur sind die. Lispector und Stein gar nicht so weit auseinander eigentlich. Ich habe das N. Carson-Buch da liegen gesehen. Das wäre dann sozusagen auch, die wäre auch total in dieser Reihe und N. Carson liebe ich auch total. Das sind eigentlich ganz ähnliche Fixationen auf bestimmte Fragen und sehr, sehr, alle drei sind sehr appealing für mich, wie die da, wie nicht. Und ich lese diese Sachen in einem, also ich mache da gar kein Studium draus oder sowas. Ich lese sowas hier, das ist Agua Viva, zum Beispiel habe ich jetzt nochmal mitgebracht. Das gibt's auch nicht auf von Lispector, das gibt's glaube ich auch nicht auf Deutsch. Doch, das gibt's auf Deutsch. Ja, sie wird jetzt so ein bisschen editiert, ne, das finde ich ja auch sehr gut. Ich habe da in dem Vorwort von, naja, egal, aber ja, in dem Vorwort sagt schon dieser Übersetzer von dieser Penguin-Ausgabe ins Englische, sagt schon so, das kannst du eigentlich überhaupt nicht übersetzen. Aber funktioniert ja dann trotzdem irgendwie total gut. Ich hab das Gefühl, dass es, wenn ich da jetzt so reinschlage, hier so sieht man so, wie ich das lese, so sieht das aus, als würde ich das studieren.
Ja,
aber,
ja,
ich studiere das gar nicht. Ich lese das wie ein Page-Turner. So ist dieses Agua Viva, das ist, ich liebe sowas. Und dann sind hier die Sätze und die schreibe ich nur, also ich markiere die.
Notiert?
Ja, genau. ich markiere die Sätze, die unterstreiche ich. Und dann schreibe ich die ab. Dann schreibe ich die ab und in dem Fall ist ja jetzt Englisch zum Beispiel, dann werden die bei DeepL reingemacht und dann editiere ich die auch gar nicht, sondern die kommen dann aus dem KI-Übersetzer direkt in mein Dokument und dann in diesem in dieser Admin-Tätigkeit, in dieser, in diesem Durcharbeiten dieser Materialien lektoriere ich die dann eben und schreibe die ein bisschen um. Und das war aber bei Park auch schon genauso. Da, ich komme da an Grenzen, wo ich auch gar nicht mehr weiß,
gar nicht mehr, was das ist.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo das herkommt. Und dann komme ich manchmal bei Lesungen, kommt das so über mich, dass ich dann unter den Blicken der Zuhörer bei den Lesungen, das geht dann in mich. Habe ich 3 Jahre nicht dran gedacht, komplett vergessen, dann geht das in mich, von wem diese Situation kommt oder von wem dieser Satz kommt oder dieses Wort kommt oder was weiß ich. Und dann ist das wirklich, ja, das dann wird die Lesung zu so einem, zu einer Dämonologie eigentlich, in dem ich sehe, mit welchen Geistern ich mich umgebe. Weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich so ein gutes Verhältnis zu diesen Lesungen, weil ich erfahre bei diesen Lesungen so krass viel über meinen Text.
Toll. Also ja, ich habe, wie gesagt, ich wollte jetzt auch schon switchen zu Lispector, aber wir sind eigentlich noch bei Gertrude Stein.
Ja, ich habe jetzt auch mit meinem Chaos-Mindset habe ich ja auch gar nicht das richtige Lispector-Buch mitgebracht. Ich dachte nur, ich bringe dieses Aqua Viva nochmal mit. Ich kann das echt nur sagen, dass, und umso besser, wenn das auch noch auf Deutsch irgendwie gemacht wird. Und da hat sie sich dann wirklich, ja, da hat sie dann am krassesten gestrichen. Also das ist wirklich, dieses Aqua Viva ist nur noch, das hat gar nicht mehr das Bedürfnis, sich so über das, über die Narration oder den Plot zu vermitteln, den es vielleicht in so Schwundstufen in diesem GH noch gibt, ja, wo noch so eine ganz, ganz weit entfernte letzte Möglichkeit eines Plots am Horizont ist, ist dann hier in dem Aqua Viva schon weg. Bei dem Passion nach GH, das ist die neue Übersetzung.
Genau, das ist,
ne?
Ich
hatte so eine alte Übersetzung, die
bei Pendulum.
Also dieses Buch hat mich umgehauen. Naja, es gibt schon dieses Objekte, sag ich mal, in dem Roman, diese entschälte Kakerlake, diese entschälte
Ekel.
Käfer, ja, dieser Ekel, dieses nicht tote, nicht lebendige, dieses Insekten, Ding natürlich, das war auch ein krasses Ende, ist auch ein verrücktes Ende irgendwie, aber ich fand bis dahin, das ist so faszinierend. Und ich fand es vor allen Dingen hinsichtlich faszinierend von einer Konzeption, und das könnte man vielleicht auch Plot nennen, aber das fand ich irgendwie unglaublich, weil dort in der Passion nach GH lebt eine reiche Dame in einem sehr aufgeräumten Haus. Und die hat aber die Ordnung, die in diesem Haus herrscht, ist nicht durch sie hergestellt, sondern durch so eine Art Zimmermädchen, sag ich mal, so nennt man das doch.
Ja.
Und ich fand finde ich extrem interessant, den Gedanken nachzuvollziehen, weil das Zimmermädchen ist nicht da.
Genau, ist gerade verschwunden.
Das ist gerade weg, wahrscheinlich befreit von ihrer Herrschaft da. Und die ist gerade nicht da. Und die Chefin, sage ich mal, die Erzählerin, die glaubt, dass in dem Zimmer des Zimmermädchens, was notwendigerweise in diesem Haus ist, weil das Zimmermädchen lebt da, sie geht davon aus, dass dort unglaubliche Unordnung herrschen muss. Und dann ist das Zimmermädchen nicht da und sie geht in dieses Zimmer und das Zimmer ist komplett aufgeräumt, so wie der Rest des Hauses. Und das finde ich ist so multidimensional Kram irgendwie, weil man betritt mit ihr dieses Zimmer und ist so in ihrer Erwartungshaltung und muss natürlich dann automatisch sie hinterfragen, also man muss sie so hinterfragen, das ist dann so unzuverlässig auch in gewisser Hinsicht. Und Ja, und dann ist sie da und dann guckt sie sich dieses an und da ist zum Beispiel ein Satz drin, den habe ich auch in meinen Roman reingeschrieben. Da steht dann eben ein Schrank drin in dem Zimmer des Zimmermädchens und sie sagt, der Schrank ist so groß wie ein Mensch und das steht bei mir auch drin und das ist sehr irritierendes Buch, ne? Und um den Leuten das zu sagen, um den Zuhörerinnen das zu sagen, in diesem Schrank befindet sich dann dieses
eine Kakerlake.
Kakerlake, ne? Ja. Und dann geht's los.
Ich würde so gern mal das ist so vorangestellt im Buch, das heißt an mögliche Leser. Vielleicht macht das schon ganz gut so den Ton des Buches. Ich lese das mal kurz vor. An mögliche Leser. Dieses Buch ist wie andere Bücher auch, aber ich wäre froh, wenn es von Menschen gelesen würde, deren Seele bereits geformt ist. Solchen, die wissen, dass die Annäherung an was auch immer schrittweise und mühselig erfolgt und sogar durch das Gegenteil dessen hindurchführt, dem man sich annähern will. Solchen Menschen also, die als Einzige ganz allmählich begreifen werden, dass dieses Buch niemandem etwas wegnimmt. Mir zum Beispiel hat die Figur GH mit der Zeit eine Freude gegeben, die schwierig ist. Aber man nennt sie Freude.
Sie hat diese Art, über ihre Texte zu sprechen, dass sie auch eigentlich absolut die Aussage verweigert über ihre Poetologie oder über ihr, wie sie da irgendwie hinkommt. Ich meine, ich bin kein Lispector-Experte, aber ich glaube, die war schwer, also schon ein bisschen gestört, glaube ich so. Manchmal gibt man so Äußerungen, manchmal gibt es so Texte, wo ich das irgendwie so ein bisschen spüre, dass sie, wie viele Probleme sie hat und wie schlecht es ihr wahrscheinlich auch immer wieder in ihrem Leben gegangen ist. Aber die Texte sind völlig, ich würde sagen, gnadevoll. Sie hat da schon recht, das hinterlässt so ein Buch wie diese Testamente GH, wie nennen die das?
Die Passion nach
Passion, GH. Passion nach GH. Das hinterlässt halt beim Leser überhaupt keinen Schaden, ne? Finde ich.
Nein.
Da hat sie schon recht, mit ihrem Vorwort oder Vorsatz. Und das ist da muss man auch, finde ich, irgendwie hin, glaube ich, dass man so versucht, alles zu geben und dann in der Arbeit, in den Texten, und dann entsteht irgendwie eine Güte. Selbst von jemandem, der so strange ist wie sie, ne? Es gibt da so ein Interview bei YouTube, das ist krass. Also sie will gar nicht sprechen eigentlich. Sie will eigentlich nur schreiben.
Das kenne ich auch. Und da verweigert sie auch alles, ne?
Ja, ja, ja.
Was sagt sie dann nochmal? Sowas wie, es berührt dich halt oder es berührt dich nicht?
Ja, ja, ja.
Und das natürlich zu so einer highly abstrakten Sprache also irgendwie auch so super sympathisch zu sagen, ich meine das nicht so elitär. Also wenn es irgendwas mit dir macht, dann macht das was mit dir und wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, ja.
Also
ja.
Irgendwie auch hochsympathisch.
Aber ja, es ist halt auch eine weibliche Art zu schreiben, muss ich auch sagen, weil mir fällt jetzt zum Beispiel noch Akuta Christoph ein oder so. Vielleicht fühlt sich das auch so in gewisser Hinsicht so abstrakt an, weil Frauen in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts nicht so viel dieser Abstraktion so als Charaktereigenschaft gegeben wird. Vielleicht ist das auch was zu der Rezeption von Agota Christoph oder der Zeit von Lispector oder sowas deswegen auch so irritierend war, dass jemand so abstrakt ist schon das bessere Begriff als kalt oder so, dass diese Position aufgebaut werden kann, ne? Also ich glaube, Lispector hat zu Lebzeiten sehr irritierende Rezeption erfahren, ne? Ich glaube, die hat sich mit den verrücktesten Literaturkritikern auseinandersetzen müssen, die das als absolut strange
waren. Rätselhaft, das Weibliche an sich ist rätselhaft und so. Also
ja, da geht so viel durcheinander, ja, 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 auf jeden Fall.
Ja, ja.
Aber das erhält sich. Und ich möchte auch unbedingt noch mehr Agota Christoph lesen. Hast du Agota Christoph?
Nie.
Das ist, glaube ich, ziemlich geil. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
Womit sollten wir einsteigen?
Da kam jetzt noch ein Band, so ein kleiner roter Band, der ist jetzt neu erschienen auf Englisch. Der hat auch schon so einen harten Titel. Da habe ich nur eine Erzählung draus gelesen und die ist auch schon so, ich bin die Meisterin des Erzählens, immer wenn ich schreibe. So ist sie, das ist schon auch sehr offengelegt, wie, ja, müssen wir uns mal vornehmen. Mhm. Aber die hat viele Anhänger auch.
Ich fand nur, das fand ich auch irgendwie bezeichnend, als wäre Lispector, also auch Agua Viva hatte ich gelesen und ein paar andere Texte von ihr, aber irgendwas ist daran, was nur in dem Moment für mich verständlich bleibt. Mhm. Also es lässt sich total schwer nacherzählen.
Auf jeden Fall.
Also es ist wirklich auch dann wie weg.
Das glaube ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Finde ich aber ideal eigentlich. Heute Romane können ja sehr schnell verschwinden dadurch, was nehmen wir aus dem Text mit? Oder was ist sozusagen das diskursive Element? Was hilft uns das jetzt? Das ist auch gut, das ist auch eine Leistung, die Text bringen kann, aber in einem anderen Verständnis ist auch einfach dieses Lesen ein Selbstzweck, sage ich mal. Und ich liebe das, aus Büchern rauszugehen und zu denken, was habe ich jetzt hier gerade eigentlich erlebt? Und vielleicht brauche ich Jahre oder Jahrzehnte vielleicht, dass mir eine partikuläre Situation aus diesem Text zurück in mein Leben kommt. Ne? Umso heftiger ist es dann auch, wenn man sich so erinnert, oder? Was habe ich da eigentlich, das habe ich doch irgendwann mal gelesen, das habe ich doch schon mal gesehen. Und ja.
Stimmt, und das ist bei Stein ja auch so ein bisschen so.
Finde ich auch.
Das ist wirklich, man gibt sich dem, also vielleicht wiederhole ich mich, aber man gibt sich dem hin und man sucht auch nicht nach Erklärungen. Es ist interessant, erst wenn ich hier sitze und wir dann über solche Texte spreche, versucht man natürlich irgendwie, also jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das so anderen zu erklären und uns selbst zu erklären. Aber bei Stein dachte ich auch wieder so, ich kann es nicht erklären, warum ich es so mag. Und es ist auch vollkommen richtig, dass es so ist.
Ja.
Also ich will es nicht. Oder das ist so wie, wenn man sich in manchen Kunstrichtungen gar nicht auskennt und das einfach nur genießen kann.
Mhm. Ich habe halt aber auch, das ist eben bei mir einfach total stark veranlagt. Ich weiß auch gar nicht wirklich, woher das kommt, aber dass ich so ein, mir kommen die Sätze, auch aus Gedichten oder sowas, mir kommen die Sätze wieder auf ihrer Wortoberfläche. Und die haben überhaupt erstmal gar keine richtigen Verbindungen zur Welt. Die sind einfach so sozusagen da, diese Sätze, weil sie einfach so tolle Sätze sind, sage ich mal. Und wenn sich jemand gerne damit beschäftigen will, Sätze zu schreiben, sage ich mal, das liebe ich dann einfach. Das sind diese Sätze, die bleiben in mir, an die kann man sich fast wie an Mantren, kann man die benutzen, ne? Das wie kann man fast als Langeweile-Spiel betreiben. Was ich auch, glaube ich, auch noch denke, was irgendwie noch ein Aspekt ist, der vielleicht sozusagen dann ein diskursives Element hat. Vor allen Dingen Gertrude Stein hat so ein Internet-Literature-Vibe. Finde ich. Also es hat sozusagen irgendwie so diese Kürze, diese komische Substack-artige, manchmal will ich irgendwas erklären, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also ich kann nur es gibt dieses How Writing is Written und dann gibt's noch einen anderen Sammelband von kürzeren Texten, der heißt Anders. Das ist, ich meine, ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist, da dran zu kommen, aber man kann immer wieder mal so eBay-Marker sich da dran setzen. Was da drin steht, ist unglaublich. Und ich habe ein sehr kontemporäres Gefühl dazu, ohne dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt Buchbücher sind der Gegenwart, sondern die Texte sind aus der Gegenwart. Das Medium-Buch, sage ich mal, ist hier schon im Hintergrund. Passt dazu, dass so ein Text im Atlantic erschienen ist. Ne? Viele dieser Texte erschienen einfach sozusagen als so Sendungen nach Amerika. Radio-Zeitschrift.
Schnell auch, ja.
Also ein Text, der zum Beispiel auch in diesem How Writing is Written drin ist, ist der titelgebende Text How Writing is Written. Und das ist der letzte Text in diesem Buch. Und Gertrude Stein versucht zu erklären, wie Schrift geschrieben ist. Und da finde ich, ist ein Aspekt, von dem ich viel mehr mir wünschen würde fürs Schreiben heute. Von allen, meine ich. Und da steht, each generation has to do with what we call the daily life. And the writer, painter or any sort of creative artist is not at all ahead of his time. He is contemporary. He can't live in the past because it's gone. Wir müssen all unsere Energie eigentlich da hinein senden, dass wir diese Gegenwart eigentlich und unser Verhältnis zur Gegenwart oder unsere Wahrnehmung zur Gegenwart darstellen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe.
Okay. Aber wie? Und du meinst aber nicht über sozusagen Themen, die in der Luft schwirren, sondern...
Ich bin ein bisschen gebrandmarkt, oder ich habe so eine kleine Gebrandmarkung in mir irgendwie erfahren, als ich verstanden habe, dass als ich Park, als das veröffentlicht wurde, dass mir unglaublich viel Rezeption entgegengekommen ist über die Tatsache des Verhältnisses von Gegenwartstechnologien und der Wahrnehmung von durch diese Technologien hindurch der Gegenwart. Und ich habe irgendwie das nie verstanden, und ich habe mir auch jetzt bei den Prozesse, wo auch ziemlich viel in gewisser Hinsicht irgendwie technologische Verfahren dargestellt werden, aber die sind ja in uns, die sind ja total in uns einverleibt. Ich meine nicht, dass man über Technologien der Gegenwart schreiben muss, aber man muss doch irgendwie versuchen, das als einen natürlichen Zustand in der Schrift darzustellen. Das ist nichts, was eigentlich besonders kompliziert darzustellen ist. Übers Internet, über irgendwie sowas zu schreiben, ist überhaupt nichts Kompliziertes. Und es wird aber, vielleicht ist es manchmal kompliziert, weil es so nah ist, aber dann muss man es vielleicht ein bisschen von sich weghalten. Ich habe so ein Bedürfnis nach Texten, die Gegenwart als Normalzustand irgendwie annehmen und nicht so viel damit hadern, ob das sozusagen noch jetzt darstellbar ist in Schrift oder ob das ist überhaupt eine Frage, die man sich gar nicht stellen muss eigentlich, sondern einfach, das ist in uns und man kann es hinschreiben.
Schreib's einfach hin. Punkt.
Es gibt so viele Fragen hinsichtlich, wie jetzt, wenn man einen Roman schreibt oder sowas, die glaube ich, deutlich wichtiger sind als sozusagen die Frage, ob die Gegenwart in so einer Form von Roman, in einer Form von Roman, nur weil die jetzt 150 Jahre alt ist oder sowas, noch darstellbar ist. Ich glaube, das ist überhaupt gar kein Problem eigentlich. Und wie komisch das ist, dass mir Gertrude Steins Texte vielleicht nur weil sie diese Realisation hat, dass wir immer Gegenwartszeitgenossen sind, so gegenwärtig vorkommen. Und manche Sachen, die in der Gegenwart hergestellt sind, ich gar nicht weiß, aus welcher Zeit die eigentlich kommen.
Ja, aber das ist nicht leicht zu verstehen, weil das sind ja keine Gegenwartsmarker.
Ja.
Also, weil sonst könnte dir Gertrude ja nicht so nah sein.
Ja.
Sondern was ist es? Ist es irgendwie so ein Zugriff auf die Welt?
Ich weiß es auch nicht. Du hast recht. Es ist... Ja, make it new. Das ist dieser moderne Satz.
Okay. Versucht das alle. Wir versuchen es auch. Danke, Marius, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Der Reader von Mascha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Schnitt: Mia Ender. Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.